Verbundenheit in der Familie entsteht eben sehr häufig auch dann am besten, wenn du gemeinsame Leidenschaften pflegen kannst. Also es ist meine Erfahrung, dass du einfach, wenn du eine Leidenschaft hast, die alle mitnimmt, wo alle gern dabei sind, ey, das ist euer Kapital, das ist wunderbar, pflegt das unbedingt, ja, das gibt euch Flügel, alle zusammen. Und das ist Selbstfürsorge.
Herzlich willkommen bei Wurzeln und Flügel, der Podcast für Eltern und Pädagoginnen von Kindern in den Jahren 5 bis 10. Mein Name ist Kirin Doritzbacher. Ich bin Eltern-, Familien- und Paarberaterin, traumasensible Embodiment-Coach, Ergotherapeutin und Mutter von 3 Kindern. Mein Ziel ist es, dich darin zu bestärken, diese spannende Zeit, die sogenannte Wackelzahnpubertät, in vollen Zügen zu genießen. Was tun bei Geschwisterstreits? Welche Schule passt zu unserem Kind und zu uns? Was tun, wenn die Kommunikation mit Lehrkräften schwer wird oder schwer ist? Oder wie gehe ich eigentlich mit meinen eigenen Gefühlen, meiner Wut und meinen Ängsten um? Das sind Fragen, auf die du hier Impulse findest. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Und es war eine Podcast-Folge, wo ich im Voraus mal wieder ein bisschen aufgeregt war. Denn ich habe einen ganz, ganz tollen Gast, den Herbert Renz-Polster. Er ist Autor von zahlreichen Büchern, unter anderem von dem tollen Buch, was ja gerade aktueller als aktuell ist, Erziehung prägt Gesinnung. Er ist Vater, er ist Großvater, er ist Welterforscher und er ist Kinderarzt. Herbert Renz-Polster hat ein neues Buch geschrieben mit Herz und Klarheit und darüber sprechen wir. Ja, eigentlich hätte ich gerne bestimmt 587.000 Stunden mit ihm gesprochen, weil dieses Buch wahnsinnig viele spannende Aspekte hat und ich habe es sehr gerne durchgelesen und waren sehr viele sehr schöne, hilfreiche Bilder für mich. Wir haben allerdings begrenzte Zeit, daher habe ich mich auf einen sehr spannenden Schwerpunkt entschieden und wir sprechen hier über ein Thema, das viele Eltern aktuell beschäftigt und sehr häufig Thema in meinen Beratungen und Kursen ist und gerade aktuell auch wieder in der Expedition ins Vertrauen. Und es geht um das Thema, ja, wir nennen das Wort vielleicht nicht so, aber um Autorität. Ich werde mit Herbert Renz-Polster über das Thema Autorität denken. Und stopp! Bitte nicht gleich ausmachen und denken, dass ich dir jetzt hier irgendwas von einer alten Autorität erzähle, die mit Härte und Strenge ist. Es ist ein Podcast, der dich stärken wird, der dir und deinem Kind Klarheit geben wird. Wenn du den Podcast bis zum Ende hörst, wirst du eben genau ein neues Bild von Autorität oder ja Orientierung bekommen. Wir sprechen über das Thema Grenzen und über das Eltern sein. Und wir haben ganz viele tolle Beispiele, das in den Alltag zu packen, gerade für dein Wackelzahnkind. Und ja, vielleicht ist das mit der Führung, Autorität, Orientierung auch immer wieder einer deiner Holpersteine. Ich weiß nicht, was dein Holperstein ist, aber vielleicht kennst du es auf jeden Fall auch, dass du möchtest dein Kind liebevoll und zugewandt begleiten. Du möchtest euer Familienleben so gestalten, dass es euren Werten entspricht, dass es, ja, mit Leichtigkeit ist und Konflikte euch nicht in die Knie zwingen. Und doch stolpert ihr immer wieder. Du stolperst immer wieder über die gleichen Stolpersteine und es gelingt dir nicht das, was du dir wünschst. Ich lade dich wieder ein. Ab dem 15. April lade ich dich zu meiner Stolpersteinwoche ein. Das Geniale, sie kostet dich keinen Cent. Das ist mir irgendwie so wichtig. Ich wirtschafte sozusagen mein Jahr so, dass ich einmal im Jahr allen Familien eine Woche intensives Zusammenarbeiten mit mir schenken kann. Das wird im April sein. Trag dich jetzt schon mal in meinen Newsletter ein. Dann wirst du alle Infos bekommen, wie und wo du dich anmelden kannst. So weit sind wir hier noch nicht. Aber du kannst dich jetzt schon mal vorfreuen. 15. April. Notierst dir vielleicht schon mal im Kalender. Dann hast du ein bisschen mehr Zeit. Du kannst für 0 Cent intensiv eine Woche mit mir zusammenarbeiten. Lieber Herbert, ich freue mich von Herzen auf unser Gespräch und dass du dir heute die Zeit genommen hast und dass du dieses Buch geschrieben hast. Ich möchte gerne mit dir über ein Thema schreiben, mit dem du mich ja vor 10 Jahren bestimmt hättest jagen können. Und jetzt dieses Buch, ich habe es sehr, sehr gerne gelesen, habe wahnsinnig viele tolle Bilder für mich mitgenommen. Ich möchte mit dir über die Autorität von Eltern sprechen. In deinem Buch hast du ausgeführt, was das sozusagen bedeutet oder was bedeutet für dich Autorität mit Herz und Klarheit?
Ja, genau, mich hätte man wahrscheinlich auch jagen können vor wahrscheinlich auch so 20 Jahren oder so mit dem Thema Autorität. Was heißt das? Autorität und Eltern ist doch ein alter Hut sozusagen. Von oben nach unten haben wir doch alles schon gemacht, hat nicht funktioniert und so weiter. Wir machen alles anders. Aber letzten Endes habe ich dann auch immerhin 4 Kinder dann mit erzogen, zusammen mit meiner Frau, von der ich überhaupt unglaublich viel gelernt habe, was Autorität angeht. Obwohl sie alles andere ist als ein autoritärer Mensch, kann ich dir echt sagen. Aber gerade das begründet zu wissen, wo es lang geht. Ja. Und ich muss sagen, Autorität ist natürlich auch wirklich kein schönes Wort. Ich habe mich auch da jetzt rein von der Wortbedeutung her ein bisschen schwer getan. Auch Führung zum Beispiel mag ich auch gar nicht. Also ich habe auch mit Jesper Juhls Ansatz dann auch schon deshalb, weil so häufig das Wort Führung vorkommt, immer mal wieder in ein bisschen Luft geholt. Weil letzten Endes geht es ja darum, dass die Kinder eine Art von Orientierung bekommen. Dass sie einfach an uns und mit uns rauskriegen, wie funktioniert ein gutes Leben. Ja. Und mit dem Impuls werden sie ja auch geboren, dass sie einfach gucken, ey, wo bin ich ja eigentlich gelandet? Die landen ja in sehr, sehr unterschiedlichen sozialen Welten und fragen sich, wie funktioniert hier das Leben? Wie gehen die Menschen miteinander um? Was macht mich froh und gibt mir Entspannung? Und was wird von mir erwartet? Auch diese Frage haben die Kinder. Ja. Und aus dem Ganzen weben sie dann irgendwann zusammen, aus den Antworten, die wir geben, weben sie dann zusammen das, was ich Orientierung nenne. Und die finden sie an Menschen, die selber nicht unbedingt immer wissen, was super ist oder was zu tun ist, sondern an Menschen, die sich nach bestem Wissen und Gewissen bemühen, gut Familie zu leben. Und das gedeckt ist durch eben ihren guten Willen, ihr gutes Gestalten.
Ja, total schön. Also ich bin da ganz bei dir, dass die Ausdrucksweise noch total schwierig ist. Und bin auch, dass ich Orientierung total schön finde und gut finde, um was es geht. Und meine Erfahrung ist auch, dass es ja auch Mut braucht, um die Orientierung zu geben. Mut und Selbstvertrauen.
Absolut. Absolut. Das ist manchmal der Flaschenhals von dem, dass wir nicht stark sein können. Ich meine, du kennst vielleicht diese Konzeption des Kreises der Sicherheit, in der wir US-amerikanische Entwicklungspsychologen versucht haben, das menschliche Bindungssystem abzubilden. Also als ein Kreis, auf dem einen Schenkel die Kinder zu uns, unseren empfangenden Händen sozusagen hinstreben, das Klassische sozusagen, was man früher gesagt hat, Bindung oder Rückversicherung, gib mir Nähe, gib mir Schutz, gib mir Versorgung, lade meine Batterien auf, sei bei mir, schütze mich und so weiter. Und dann aber der andere Schenkel, die gebenden Hände, lass mich frei, lass mich tun, lass mich machen, lass mich sein. Und das fällt uns Eltern oft sehr schwer, da eine Balance zu halten. Ja, ich beobachte manche Eltern, die sehr stark sind auf der klassischen Bindungsseite. So, gib mir Schutz, gib mir Versorgung, gib mir Nähe, tröste mich. Und die vielleicht auf der anderen Seite dieses, hey, du darfst auf die Welt losgehen. Ich öffne dir die Türen. Da ein bisschen schwerer haben. Und das, was mir auch jetzt bei meinem Buch ganz wichtig war und mir auch beim Schreiben auch immer klarer wurde, wie ich es darstellen kann, ist, dass Eltern natürlich sowohl Heimatgeber sind, also eine Heimat ihrem Kind geben, im Sinne von dem, was jeder von uns unter Heimat versteht. Ja, hier ist gut, hier habe ich Schutz, hier bin ich sicher, hier habe ich einen Wert und Namen, Anerkennung und so weiter, hier gehöre ich dazu. Das ist so unser Signal, das wir suchen, aber gleichzeitig sind sie eben auch Ermöglicher. Ja, raus mit euch, macht euer Ding, ich öffne euch die Tür zu einer spannenden Welt, an der ihr wachsen könnt. Ja, und nur um auf die Frage zurückzukommen, warum es manchmal so schwer ist, ich beobachte manchmal, dass Eltern mit dem besten Willen in der heutigen Situation der absoluten Überforderung. Ich meine, wir sind nicht gemacht als Menschen, um um allein Kinder zu haben oder auch nur als Paar sozusagen, sondern wir brauchen eigentlich viel mehr Rückhalt und den haben wir nicht. Und dadurch kommen Eltern sehr häufig in unglaublichen Stress, auch ihren Kindern gegenüber, weil sie merken, dass sie eigentlich immer ein bisschen zu kurz springen, dass das nicht wirklich so schaffen. Und dann haben sie oft auch nicht nur wenig Rückhalt, sondern auch vielleicht weniger Erfahrung. Ja, früher war einfach, Kinder haben war einfach gut, das hast du einfach so auch zum Teil aufgenommen. Und das fehlt dann, und das bringt die Eltern manchmal in eine Position, wo ich glaube, da spüre ich dann oft so, ich muss alles tun, damit es meinem Kind gut geht. Es läuft immer so oft schlecht und ich bin eigentlich keine gute Mutter, ich bin kein guter Vater, ich muss irgendwas kompensieren. Und dann wird viel mit Trost, Kompensation, da ist das Verhältnis, finde ich, dann ist es schwierig, seinem Kind gegenüberzutreten und zu sagen, du weißt was, ich glaube, so läuft es nicht. Es ist besser, wenn wir es anders machen. Und dann aber auch den Frust, den du kriegst, das ist ja auch das, was, sage ich Eltern auch ganz klar, wenn du Nein sagst, dein Kind wird frustriert sein. Das kennen wir erreichen unser Ziel nicht, wir sind frustriert. Und das zu lernen, dass man einfach weiß, das ist meine Aufgabe als Eltern, die Älteren, diesen Frust nicht nur auszuhalten, sondern einfach auch dann irgendwie ja wegzuregulieren in mir. Das ist einfach das ist gut, ich habe eine gute Entscheidung getroffen, die ist wichtig für dich, die ist auch gut für deine Entwicklung und die ist vielleicht auch gut für unser Familienleben. Diese sind eine sehr gute Gründe, dass wir es gut haben. Deshalb muss ich manchmal eben Nein sagen. Und das gibt dir sowas wie einen, ja, ich will es nicht nennen Schutzpanzer, weil das Panzer klingt wirklich so abwehrend und so, sondern es gibt dir ein Elternfell, also sowas wie eine ja, Hülle, ja. wo du vielleicht dich wärmt und dich aber gleichzeitig auch so ein Fell hat ja Härchen und du spürst schon, was mit deinen Kindern los ist, du darfst schön spüren und der Regen geht vielleicht prallt an dir ab und du bist trotzdem verbunden und hast dieses Fell um dich rum. Ja, das ist so mein Bild von dem, ja, du darfst in deiner Persönlichkeit, wenn du weißt, was gut ist für euch und was gut ist für dein Kind und was gut ist für dich, in diesem Dreieck darfst du dem folgen, dass du manchmal Ja sagst, weil es für uns gut ist, oder Nein sagst.
Ja, total schön. Und so, ja, dieses Fell und diese Sicherheit oder auch dieses Zutrauen und Erlauben, dass mein Kind Nein sagt. Dass es frustriert ist, wenn ich Nein sage. So, das ist, war für mich als Mutter total, also ich, für mich war tatsächlich ein großes Aha, ein Zitat von Jesper Juhl, weil ich gehörte auch genauso vor 10 Jahren zu den Müttern, da war mein Ziel, dass ich mein Kind, was gerade frisch großer Bruder geworden ist und frisch in der Autonomiephase ist, war mein Ziel, dass dieses Kind nicht gefrustet ist und dass ich alles so mache, damit es, also ich weiß noch so eine Situation, Regenhose anziehen. Es wollte nicht und ich hatte den Anspruch an mich, dass ich diese Regenhose jetzt locker leicht im Spiel an dieses Kind bekomme im Urlaub. Das war nichts. So. Und dann fand ich so ein Zitat auch so gut. Das hatte ich erstmal mit dem Eis. Du darfst deinem Kind gerne sagen, dass es vom Essen kein Eis bekommt. Aber du darfst nicht erwarten, dass es dann nicht gefrustet ist. Ja. So. Ja. Und das ist, finde ich, wenn wir jetzt auf die Wackelzahnkinder auch gucken, also genau dieses Wurzelflügelbild oder genau was du mit der Sicherheit und den Flügeln, also liebe ich, ist ein Teil meiner Arbeit, deshalb heißt der Podcast auch Wurzeln und Flügel.
Ach, ja, schön.
Ja, und das liebe ich tatsächlich. Ich selber würde mich auch tendenziell, sag ich mal, so ein bisschen auch eine Flügelmama vielleicht. Ich liebe es tatsächlich dann auch diese Flügel den Kindern zu geben. Und gerade in der Wackelzahnzeit, wenn sie mehr unterwegs sind Und da eben auch gleichzeitig, was du sagst, doch auch die Orientierung und mich dann auch positionieren zu geben, um auch in dieser Flügelwelt, die auftaucht. Mama, ich komme heute nicht zum Abendessen. Ich bin mit meinen Freunden unterwegs, ganz genau mir überlegen, ist das okay für mich? Ist das okay für meine Familie? Ist es passend fürs Kind? Ich kann da im Austausch sein, aber dass ich dann sozusagen da eine bewusste Orientierung gebe. Und bei uns sah es zum Beispiel so aus, ich möchte, dass du dreimal die Woche beim Abendessen dabei bist. Ja. Also genau da so ja eine Orientierung zu geben, was das vielleicht genau als Führung oder Autorität auch sein kann.
Genau. Genau, das finde ich auch, dass du ansprichst. Wir haben dann beschlossen, dass wir es gemeinsam uns dreimal in der Woche als Ziel setzen. Es ist wunderbar, weil ich sehe eben, wenn es um Orientierung geht oder auch damit verbunden ja manchmal auch ein Nein, also das Grenzen, dass du Grenzen setzt, da sind wir ja manchmal so in dem Denken drin, ich setze entweder meinem Kind Grenzen, also meinem Kind, damit es irgendwas, weil ich das nicht gut finde für mein Kind, weil es gefährlich ist oder, ja. Oder ich setze Grenzen wegen mir selber, ja, weil ich jetzt bei mir eine Grenze überschritten wird. Und das ist mir alles, ist alles klar und ist auch richtig. Aber wir vergessen manchmal, dass der Geschäftszweck unseres Miteinanders ist ja die Familie, damit die Familie laufen kann. Und da haben wir dann auch eben noch die zusätzliche Perspektive, nicht nur, was ist gut für mich, was ist gut für dich, sondern eben auch, was ist gut für uns, damit wir gemeinsam ein gutes Leben haben. Und ich finde, daraus entstehen manchmal auch schon, entsteht Orientierung. Wie das, was du jetzt gerade gesagt hast, lass uns das so machen. Es ist ja vielleicht nicht, dass du unbedingt dreimal in der Woche dann gemeinsam essen willst oder dass du meinst, es ist unbedingt, mein Kind braucht das unbedingt, sondern du glaubst, dass ihr dann einen gemeinsamen Raum der Verbundenheit bewahren könnt, indem ihr das so regelt. Also eine Familienperspektive, die finde ich ganz, ganz wichtig.
Genau, und die individuell sozusagen auch ist. Ich erlebe auch immer wieder, dass dann zum Beispiel Druck entsteht, aber Abendessen macht man ja so zusammen. Man muss zusammen Abendessen. Aber für manche sind das nicht die Verbindungsmomente. Also diesen Mann mal auf die Seite setzen, weil ich finde auch das ist so ein Punkt tatsächlich oft, wo die Orientierung verloren geht, wenn ich versuche, irgendwelche Ideale oder den Mann halt zu sehr ins Familienleben mit einzubeziehen.
Ja, total. Also jeder hat sein Ding. Wenn ihr, also ich glaube, das unterschätzen wir manchmal, wie eigentlich jeder von uns oder jede von uns oder jede Familie doch wirklich auf einem eigenen Stern sozusagen auch zum Teil lebt, gut natürlich, oder einem eigenen Stamm und seine Kräfte und Ressourcen aus ganz, ganz anderen Dingen schöpft. Ja, also das, ich will jetzt gar nicht anfangen zu erzählen, andere Stile und so. Und für uns ist es aber wichtig, also für jede Familie ist es wichtig, dass sie ihren Ton oder ihre Musik, der eine liebt Sinfonie, der andere liebt Hard Rock und so. Und du, da gibt es alles und du musst halt das finden. Aber alle haben sozusagen den gemeinsamen Nenner oder die gemeinsame, vielleicht auch Aufgabe, wenn sie Familie sein wollen. Lasst uns gucken, wie wir verbunden bleiben können. Und das rutscht uns ja gerade in dem Alter, wo du unterwegs bist, manchmal so ein bisschen weg. Ja, wir Verbundenheit, wenn das Wort Verbundenheit, ja, mit den Babys und so, da stillen wir und wir sind verbunden und so. Und in der mittleren Kindheit merke ich dann schon manchmal, da ist es gar nicht mehr so einfach. Da ist, rutscht es manchen weg und die gemeinsame Kultur irgendwie entfleucht. Deshalb finde ich wunderbar, wenn man einfach sagt, lass uns es so machen. Jetzt beim Essen zum Beispiel oder jetzt bei, was weiß ich, digitalen Medien. Lass uns es so machen, dass wir irgendwie gemeinsam in Verbindung bleiben können. Ja, entweder wir zocken das zusammen. Ne? Kenne ich auch Eltern, die sagen, nichts schöner, als wenn mein Kind nach Hause kommt, können wir endlich zocken. Ja, wunderbar, habt ihr eure Art Verbundenheit. Andere haben wiederum damit Probleme oder keine guten Erfahrungen und suchen nach anderen Wegen. Also ja.
Ja, oder es ist auch bei uns tatsächlich ein bisschen lustig. Wir haben ein Kind, das ist total auf Fußball abgefahren und dann hat sich das Ritual so gemacht, dass der Papa sonntags mit den 2 von 3 Kindern Fußball spielen geht und hat da so eine Gruppe gefunden. Inzwischen haben die Kinder andere Hobbys, aber der Papa geht immer sonntags noch Fußball spielen. Super. Und die Kinder können dann mit dem Papa mit,
ja, toll,
wenn sie wollen.
Toll, da klingelt bei mir was. Nämlich Fußball ist auch war meine große Leidenschaft und die der Kinder auch. Und das ist ja das, was wir eigentlich mit den Kindern praktizieren. Die gucken, was machen wir, wie geht's rum, und nehmen das dann auf unsere Familienkultur. Ja, ihr kickt miteinander, geht ins Stadion. Also ist ein Weg, natürlich, die Kinder werden nachher merken, das trägt vielleicht für mich nicht oder so. Aber das ist dann was, wo sie in sich aufnehmen an Schwingung. Aha, da haben wir das erlebt, das war immer toll, da haben wir uns miteinander, da waren wir verbunden, ja.
Ich finde es gerade total schön, wie sich unser Gespräch entwickelt, dass wir von dem ja vielleicht ein bisschen sperrigen Wort Autorität eben in diese, ja, Orientierung geben, gemeinsame Zeit, was ist uns als Familie wichtig, dahin kommen. Und darum geht es vielleicht mehr, als was wir jetzt so die alte Autorität, noch die Bilder haben.
Ich finde deshalb auch schön, wenn wir uns erinnern, jetzt gerade in der aktuellen Debatte ist ja manchmal, wird so ein bisschen herausgestellt, was du als Elternteil, was du machen kannst, damit du den Löffel nicht abgibst, dass du nicht völlig ausbrennst. Und also das Wort Selbstfürsorge ist natürlich ganz groß, zu Recht, absolut. Und manchmal wird es so missverstanden, okay, das ist was wir für uns selber machen. Also für ich mich als Vater meine Batterien auflade oder als Mutter. Und absolut, ja, manchmal bedeutet es tatsächlich, dass du für dich deine Leidenschaft leben kannst. Aber Verbundenheit in der Familie entsteht eben sehr häufig auch dann am besten, wenn du gemeinsame Leidenschaften pflegen kannst. Also es ist meine Erfahrung, dass du einfach, wenn du eine Leidenschaft hast, die alle mitnimmt, wo alle gern dabei sind, ey, das ist euer Kapital, das ist wunderbar, pflegt das unbedingt, ja, das gibt euch Flügel, alle zusammen. Und das ist Selbstfürsorge, ja. Das ist ja gerade unser Problem, dass es geht um Wünsche, es geht um Bedürfnisse. Wir wollen unsere Bedürfnisse, die Bedürfnisse der Kinder, aber dazwischen sind halt auch noch unser Lebensding, ja, unsere Farben. Und davon leben wir. Und wenn da die Kinder und die Erwachsenen was Gemeinsames finden, guckt gerne, was euch gemeinsam beflügelt, dann habt ihr Flügelkapital sozusagen.
Ja, total schön. Ja, super. Also von der, ja, kann ich auf jeden Fall nachempfinden. Und es könnten kleine Themen sein irgendwie. Also ich bin auch immer ein großer Fan, auch was du schreibst sagst gerade mit der Erschöpfung. Ich habe sehr gelernt, dass es dann nicht immer um die, also keine Ahnung, wir müssen nicht durch ganz Deutschland zu irgendeinem Fußballspiel und ganz viel oder irgendwie so, sondern keine Ahnung, am Nachmittag 20 Minuten kurz raus auf dem Spielplatz nochmal kicken und danach lege ich mich nochmal eine halbe Stunde hin, auch mit einer Klarheit und Orientierung, dass das viel mehr bringt, als dass ich so lang draußen bin oder dahin hingehe, bis mein Kind von alleine sagt, Mama, ich habe genug gekickt. Also das habe ich bei meinen Kindern noch nie erreicht.
Nee, das schaffst du nicht, Gott sei Dank.
Ja, genau. Ein Thema in deinem Buch hat mich auch noch total angesprochen. Du hast es vorher schon ein bisschen erwähnt und ich habe das Buch irgendwie vor 4 Tagen, glaube ich, gelesen und bestimmt schon 3-mal in den Beratungen zitiert. Grenzen. Du sagst, Grenzen sind der Scheinriese. So, oder Grenzen sind, also finde ich ganz spannend. Also viel zu viel diskutiert sozusagen. Ja. Und Kinder testen natürlich Grenzen. Was für eine doofe Frage ist. Also du formulierst es ein bisschen freundlicher sozusagen, aber was ist die Frage? Natürlich testen Kinder Grenzen. Und es ist nicht schlimm und das ist gut so, sagst du. Vielleicht magst du dazu auch noch was sagen.
Ja, genau. Ja, also zu den Grenzen ist tatsächlich so, ich habe lange mir überlegt, soll ich da ein eigenes Kapitel dazu machen? habe mich dann dafür entschieden, weil einfach das ist viel in der Diskussion, ich muss meinem Kind Grenzen setzen, damit mein Kind, und dann kommen viele Begründungen, ja, damit mein Kind nicht meint, es ist im Mittelpunkt der Welt oder dass mein Kind lernt, das muss ich auch einordnen. Das ist immer irgendwie ein Ziel damit verbunden, also so ein Erziehungsziel. Also wenn die Kinder, wie wenn die aus dem Leim gehen oder aus den Fugen geraten, wenn du nicht immer regelmäßig ihnen dann dagegen arbeitest. Und das ist so ein bisschen immer das Bild, mein Kind gegen mich. Ja, mein Kind versorgt sich mit Freiheiten, die ihm aber möglicherweise gar nicht zustehen und ich muss dagegenhalten. Und ich habe jetzt bewusst eigentlich dem setze ich entgegen, eben auch das Wort, es geht nicht um Grenzen, sondern es geht darum, dass die Kinder Orientierung finden. Ja, und das finden sie einfach, indem sie mit Menschen leben, die ein gutes Leben für sie gestalten. Das habe ich schon gesagt. Und daraus ergibt sich manchmal ein Ja und manchmal ergibt sich ein Nein. Also die Grenzen sind eigentlich eingebaut in ein gutes Leben. Also sie sind eigentlich Teil eines bejahenden, insgesamt bejahenden Familienlebens. Und damit kommen die Kinder auch gut klar. Ja, also wenn sie wissen, das tut uns insgesamt gut. Und deshalb sind es für mich eben, ich sage Scheinriese, deshalb, je näher wir diesem Grenzproblem kommen im Einzelfall, dann ist es einfach, ich bin im Hier und Jetzt diejenige Person meinem Kind gegenüber, die guckt, dass der Laden einigermaßen gut läuft. Ja, und daraus handeln wir.
Ja, dem kann ich total zustimmen, auch wenn ich so meine eigene Mutterreise oder unsere Familienreise mit dem Thema Grenzen, die ich also sozusagen ja auch die komplette Latte der Bedürfnisorientierung gemacht habe, wo ich am Anfang gedacht habe, die Grenze schadet meinem Kind und es hat uns allen dann sozusagen geschadet. Zwischendurch, das erlebe ich auch gerade, bei vielen Eltern, ich habe so eine Elternreise, eine Expedition ins Vertrauen, wo ich die Eltern begleite und einen Monat haben wir da auch das Thema Grenzen. Und manchmal ist dann auch so, dass man dann sehr viele Grenzen sich damit beschäftigt und sich sehr oft abgrenzt, um dann aber in dieses reinkommt, eben aus dem Vertrauen heraus, nenne ich das gerne jetzt aus unserem Gespräch, würde ich eben diese Orientierung oder wie du eben von der Autorität in die Orientierung gehst, wenn die da ist oder wie wir das ja auch vorher beschrieben haben, wenn wir sozusagen gucken, was brauchen wir alle, wie geht's uns gut, dir, mir, uns als Familie, da entstehen dann die Grenzen. Und dann ist es aber nicht mehr so dieses Riesenthema wie dieser Scheinriese. Also ich konnte da sehr schön mitgehen mit diesem Bild. Also ich mag Bilder und dieses Bild mag ich sehr gerne. Und das habe ich jetzt in der Hosentasche.
Und vor allem diese Grenzen sozusagen, die gehören ja dann zu uns. Die sind Teil unserer Persönlichkeit, unserer Art zu leben, unserer Art für einander und für die Familie zu sorgen. Also es ist dann organisch. Also da mag ich sehr, das hat mich auch wirklich auch inspiriert, die Pädagogin Rebecca Wild, die kennst du vielleicht, die leitet eine Montessori-Schule irgendwo in Lateinamerika. Ja. Und die hat den Begriff geprägt, Sein zum Erziehen. Also es geht um unser Sein. Wie wir als Eltern oder als Menschen im Leben sind, wie wir sind, daraus ergibt sich alles. Daraus ergibt sich, wie wir Grenzen setzen, was unsere eigenen Grenzen sind, welche Freiheiten wir ermöglichen und so weiter. Also es ist wirklich, ich komme immer wieder zurück auf, es geht nicht um unsere Macht sozusagen, sondern es geht um unser Sein. Und Kinder haben ja einen unglaublichen Blick auf unser Sein. Also die schauen uns ins Gesicht und die wissen gleich, das ist jetzt was meinem Papa wichtig ist. Das ist jetzt was auch hinterlegt ist von Stimmigkeit. Und das ist, was unsere Kinder eigentlich dann auch trägt.
Ja, total schön. Und das gibt dann halt auch Klarheit und Orientierung und ja auch Halt. Also das ist gerade dieses Kind, was damals 3 war und ganz schön, ich habe es überfordert, dass ich erwartet habe, dass es mit Freude diese Regenhose anzieht. Und das ist kein Kind, was jetzt wenn sozusagen eine Orientierung da ist oder so, dann guckt dieses Kind auch erstmal, wie stabil das ist irgendwie so. Gibt mir das wirklich Halt? Wie wichtig ist es? Ist es sozusagen auch aus diesem Sein heraus, wie du das nennst? Oder ist es aus von dem Mann bestimmt? Und den Mann mag er nicht so. Der hat ein gutes Gefühl für. Und ich erlebe aber auch, oder auch mit den anderen, dass dieses aus diesem Sein und aus dieser Orientierung dann eben Orientierung und Sicherheit gibt und allen Beteiligten gut tut und auch eine gewisse Ruhe, Sein, Sicherheit, was auch immer, wie man das Wort nennen möchte, reinkommt oder wie ich es auch oft nenne, so ein Familienleben aus dem Vertrauen heraus. Das heißt nicht, dass es konfliktfrei ist und dass es nicht mal Wellengang gibt, aber das Bild mag ich auch ganz gerne so. Also man lernt damit Wellen reiten. So, die Wellen gibt's und man hat aber eine Stabilität auf dem Brett sozusagen und die Wellen preschen einem nicht dann volle Pulle immer ins Gesicht, sondern...
Und die Kinder, ich glaube, das hast du gerade auch schön angesprochen, wir können die Kinder ganz schön überfordern, wenn die Kinder nicht wissen, manche Sachen entscheiden die Älteren, die sind einfach, die halten hier die Tiger fern, so sage ich es gerne. Die halten die Tiger fern, ich muss mich darum nicht kümmern. Und es gibt auch manche Sachen, da muss ich mich nicht kümmern, weil das ist die Sache derer, die Familie, die Verantwortung tragen. Und ich erlebe manchmal, dass für Kinder ein unglaublicher Stress ist, wo es ganz schnell um Kontrolle geht. Wer entscheidet jetzt was, in welcher Frage? Und dann ist wie so ein Seilziehen. Was darf ich, was darf ich nicht und so weiter. Weil es manchmal nicht klar ist, wer jetzt eigentlich sozusagen das Spiel überhaupt führt. Und das oder die Regeln auch guckt, dass die Regeln gut laufen. Und Kinder sind dann wirklich gestresst, wenn sie das Gefühl haben. Also als Beispiel, wenn du denkst, ich weiß nicht, wie das bei euch in der Familie ist, aber bei uns war das natürlich großes Thema, wenn auch mit anderen Medien. Wenn du ein 6- oder 7- oder 8-jähriges Kind, wenn das zum Geburtstag eine PlayStation kriegt, dann ist für manche Kinder, und ich habe das in anderen Familien erlebt, ist es das Ende der Kindheit. Es kann das Ende der Kindheit bedeuten, weil die Kinder dann wirklich absolut da reingezogen werden und dann ihr anderes Leben sozusagen nimmer wirklich mit Freude leben können. Für ein anderes Kind ist es bedeutet es Spaß und auch vielleicht für die Familie sogar, dass es was Verbindendes sein kann. Aber drumherum ist immer was entscheidet. Letzten Endes ist wirklich, ob das Kind mit Eltern lebt, die ihm die Orientierung geben können, die ihm sozusagen den Umgang mit dieser Maschine, die jedes Kind absolut überfordert muss. Ja, deshalb erkläre ich auch in meinem Medienkapitel ganz viel über die evolutionsbiologischen Hintergründe, warum wir von dieser Herausforderung eigentlich absolut überfordert sind. Und deshalb ist für mich auch ganz klar, da widerspreche ich auch zum Beispiel Jesper Juhl ganz klar, der sagt, boah, in der Pubertät ist ja eh alles gelaufen sozusagen und dann musst du es laufen lassen. Das ist wirklich für mich dann klar, dass wir den Kindern und auch den Jugendlichen die weiterhin begleiten müssen.
Ja. Genau, es ist gerade unser neues Kapitel sozusagen. Ich finde, was sich für mich verändert, ist, dass meine Orientierung, die darf jetzt fast noch klarer sein, aber es ist halt noch viel klarer, dass ich keine Machtinstrumente einsetzen kann oder auch will. So, aber diese Orientierung und diese Poller manchmal, die darf ich jetzt ordentlich reinstecken sozusagen, aber in einer total zugewandten Haltung. Und natürlich auch rund um Medien. Und ich finde es auch total wichtig, das schön, was du sagst. Das ist gar nicht, für einen kann das die Ende der Kindheit sozusagen bedeuten, aber es kann auch eben integriert oder eingeführt sein. Oder ich nutze da manchmal ganz gerne das Bild auch vom Straßenverkehr. Es ist wichtig für Kinder im Straßenverkehr zurechtzukommen. Aber ich würde mein Kind tatsächlich auch nicht mitten auf die Autobahn aussetzen und sagen, mach mal. Natürlich testen Kinder Grenzen. Man sagt ja immer, das Kind testet Grenzen, weiß was, da musst du mal. Aber warum sagst du, natürlich testen Kinder Grenzen, warum ist das gut so?
Ja, weil das ist der zweite Schenkel ihres Bindungssystems, dass sie wirksam sein wollen, dass sie untersuchen wollen, dass sie wissen wollen, wie die Welt funktioniert. Und die machen das für sich. Das ist ja manchmal so ein bisschen eine eigennützige Interpretation. Es geht jetzt gegen mich. Nein, dein Kind will da hochsteigen, will jenes machen, will die Steckdose untersuchen, will seinen Computer Pornografie nutzen, um was weiß ich. Aus eigenen Gründen. Ja, das ist nicht, weil ich meine Grenzen erweitern will oder weil ich Grenzen testen will, sondern es ist Teil des Explorationsverhaltens des Kindes, dass es einfach die ganze Zeit, die ganze Zeit an seine Grenzen geht und die auch natürlich dadurch erweitert. Das ist ein guter Entwicklungsimpuls, den wir besser begleiten können, wenn wir wissen, da geht es nicht um Opposition gegen mich, das macht das Kind nicht gegen mich. Geht ja oft schon wirklich bei den kleinen Kindern im Zorneinfall los, in der Autonomiephase, dass Eltern interpretieren, aha, mein Kind will jetzt seine Autonomie nutzen, um sich über mich zu ermächtigen, um dann Entscheidungen zu treffen, die eigentlich mir zustehen. Nein, darum geht es natürlich überhaupt nicht, sondern das Kind will an der Welt wachsen und dazu sucht es sich natürlich die Erweiterungsgrenzen. Ja. Und über die geht es auch gerne hinweg. Und wie schön, wenn du das einfach begleiten kannst, wenn du das weißt. Das heißt nicht, dass du nicht manchmal sagen musst, nee, ja. Du kleine Lisa, das ist jetzt noch nicht für dich. Aber eben in einem insgesamt bejahenden Nein, also in einem insgesamt führenden Nein und nicht in einem zerstörerischen Nein, also wo wir dann destruktiv sind anstatt konstruktiv.
Ja, total. Also alleine dieses Bild, würde mein Kind nicht Grenzen testen, würde es nicht laufen. Weil das war ja schon sozusagen, es hat die Grenze getestet, dass es da nur liegt sozusagen und die Schwerkraft. Genau. Und mein Kind wäre nicht in der Schule, wenn es nicht diese Grenze übergangen wäre. Also Einschulung ist ja für jedes Kind irgendwie, kann auch viel Freude dabei sein, aber auch das ist eine Grenzüberwindung. Und eben, keine Ahnung, wenn mein Kind zu mir kommt und sagt, ich will jetzt länger Fußball spielen und nicht mehr zum Abendessen kommen. So, wir hatten auch einen lustigen Zwischenschritt. Irgendwann meinte ich weiter, aber mir ist wichtig, ich hatte mich nicht klar ausgedrückt und habe gesagt, um 18 Uhr ist Abendessen. Dann war mein Kind nicht da, es war auch nicht auf dem Fußballplatz und ich war ein bisschen unruhig. Es war mit dem Freund beim Kiosk und hat bunte Tüten gegessen. Mama, du hast doch gesagt, um 18 Uhr ist Essen. Dass ich zu Hause ein Abendbrot geweiht habe. Also das finde ich tatsächlich auch so für die Wackelzahnzeit. Es kommen Missverständnisse, mal mit Absicht und mal nicht. So, aber dass die Teil davon sein dürfen. Also das ist jetzt kein Grund, da jetzt sozusagen mit Strafen und du darfst nie wieder, sondern da geht es wieder um Orientierung und in diesem Zusammenspiel von dieser Sicherheit und den Flügeln.
Ja.
So, also Wahnsinn. Das Buch macht ganz viel Lust. Ich hatte große Freude, da reinzulesen. Und alle, die hier zuhören, lieber Hörer, Hörerinnen, es macht Spaß und hat schöne Bilder, die auch mich nochmal bestärkt haben. Vielleicht können wir nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Also wir sind eigentlich sehr schön von der Autorität zur Orientierung gekommen. Ja, das war so ein Thema. Dann haben wir noch das mit den Grenzen nochmal genauer angeguckt. Und zwischendurch hatten wir auch nochmal ein Thema. Pots per silentius.
Unsere Persönlichkeit als Eltern, das ist, an der sich unsere Kinder orientieren. Und wie schön auch, dass wir auch so wie die Kinder in der Kindheit, so sind wir in unserem Elternsein ja auch die ganze Zeit am Wachsen und uns entwickeln. Das ist wunderbar.
Ja, total schön. Ich habe an meine Gäste und Gästinnen gerne eine Frage am Ende und würde dich jetzt auch fragen, und bei dir ist es besonders spannend, weil deine Erinnerungen nochmal anders sind wie vielleicht ja von mir. Hast du eine Erinnerung, als du zwischen 5 und 10 warst? Was hat dich vielleicht geprägt?
Mich hat damals geprägt, wir sind umgezogen von einem Ortsteil, also ein Dorfteil, an den Dorfrand. Und das war gleichzeitig das Eintauchen in, in die wirklich freie Natur. Also gut, das Streuobstwiesen, das war im Remstal. Aber das war unser Land. Aber das war ganz klar. Wir haben sofort das in Besitz begriffen. Das war ganz klar. Da gab es keine Grenzen, keine Zäune, gar nichts. Das war unser Land. Wenn wo was gewachsen ist, Erdbeeren oder Kirschen, oder war unser. Da haben wir auch nicht kein moralisches schlechtes Gefühl gehabt. Das war irgendwie unser Land. Und es war klar. Das war auch unsere Ecken, wo wir dann unser Feuer hatten. Und da war dann unser Meeting Point sozusagen, wo man sich immer Kind sein konnte und immer, wir waren immer Entdecker, wir waren immer unterwegs und alle möglichen. Fällt mir manchmal schon fast schwer von der Zeit zu erzählen, weil ich weiß, dass die Kindheiten sich stark geändert haben und dass diese sozusagen einfach mal so raus und die Welt entdecken, das eigentlich weniger im Programm ist und auch weniger in den Möglichkeiten ist. Deshalb muss ich sagen, das fällt mir manchmal schon schwer, weil dann kommt manchmal auch gleich, ihr früher, die was könnt ihr uns da sagen? Heute ist ja eh alles anders. Und zuletzt hieß es ja, früher sind auch viele Kinder draußen gestorben und so. Ja gut, ihr seid ja die Überlebenden sozusagen. Also so habe ich noch nie auf die Kindheit geblickt. Bin auch froh, dass wir es auch heute nicht unbedingt nur so machen. Ja, das ist meine Erinnerung an die Zeit. Aber wie gesagt, wir leben alle auf anderen Sternen. Ich bin aufgewachsen mit meinem Zwillingsbruder, mit einem, der genau die gleiche Explorations, also und das ist wiederum in eine ganz andere Welt. Jeder findet seine, ihr findet eure Natur vielleicht in ganz, ganz anderen Weisen. Aber vielleicht noch, wenn ich es noch sagen darf, von was ich glaube, dass Kinder dann auch in der mittleren Kindheit stark leben, ist von ihrem Können. Also von dem, was sie schon erworben haben, lass uns das machen, das können wir. Ja, ich kann klettern, ich kann häkeln, ich kann nähen. Ja, ich kriege das gerade mit, weil meine Nichte oder so, die arbeitet in einer Schule und die stellt fest, die Kinder können gar nichts mit sich anfangen und dann ist immer gleich mir das langweilig. Jetzt fangen die an, einfach mal eine Nähmaschine herzustellen, ja. Und jetzt sind alle dabei, sich Kleider zu nähen und sie das zu machen. Und lass uns das, jetzt haben sie ein Modedesign-Ding, jetzt haben sie das. Dann geht Theaterspielen los, dann geht das los, ja. Also wir denken manchmal immer, die Kinder leben davon, von unserer Beziehung, von unserer Liebe, von unserem Ding. Nee, die leben auch von dem, was sie an Kompetenzen erwerben, ja. Dass sie auf jedem Altersding möglichst viel mitnehmen von dem reichhaltigen Angebot der Welt, ja, an handwerklichen Sachen. Du bist toll, wenn du schnitzen kannst, toll, wenn du was weiß ich, eine Steinschleuder bedienen kannst, toll, wenn du kreative Sachen machst, toll, wenn du weißt, wie du eine Ananas ziehen kannst. Das vergessen wir manchmal. Und dann haben wir in der mittleren Kindheit manchmal Kinder, die wirklich, wo ich denke, die können manchmal dann einfach deshalb, weil sie wenig von dem Angebot nutzen konnten, können sie manchmal dann wirklich nur hinter einem Bildschirm irgendwas machen. Und da bin ich total traurig. Also da bin ich wirklich total traurig. Und ich bin deshalb sehr kritisch, wenn ich heute manchmal höre, ja, das spielt da eigentlich keine Rolle. Das ist ja auch spannend. Das ist ja auch eine Welt. Das ist ja auch, nee, die Welt des Kindes beim Aufwachsen ist intersubjektiv. Und ich bin einer, der eher die Eltern da warnen will davor, dass du vergisst, dass dein Kind nicht ein Kopf mit Anhang ist und auch nicht ein Auge mit Anhang, sondern dein Kind ist alles. Und guck, dass es alles möglichst viel davon aufbauen kann.
Ja, also das wäre auch so die Brücke gewesen, eben was du von deiner Kindheit beschreibst, dass ihr rausgegangen seid und erkundet habt und ihr eure Fähigkeiten ausprobiert habt. Und was ich immer ganz wichtig finde auch, eben diese Fehler dann zu machen, die ja dazugehören, die ja. Wir Eltern auch zulassen dürfen, so wie, dass mein Kind dann, also wir wohnen mitten in der Großstadt, aber es ist auch rausgeströmt und ist es dann nicht in den Bach gefallen, aber es ist dann im Kiosk mit einer bunten Tüte gelandet, ja. Sozusagen. Ja. Das ist also einerseits eine ganz andere Erfahrungswelt und trotzdem ist es auch ein Ausprobieren. Und ich habe es gemerkt, bei uns kam Corona um die Ecke, als gerade so das sehr am Flügeln waren und da konnte es dann nicht mehr raus, war ja ein paar Wochen total, aber was dann total, die haben dann zum Beispiel, die haben es verbunden, die haben SpongeBob geguckt und dann haben sie Burger gebraten. Und die Kinder, die sonst eben hier im Stadtteil und so waren, die sind da voll aufgegangen, meine Küche zu verwüsten und die lustigsten, kreativsten, schwarz gebranntesten, rohesten Burger zu machen. Aber diese Selbstwirksamkeit, sozusagen unsere Küche und Wohnzimmer, der Rauchmelder ist regelmäßig angegangen und sowas. Und diesen Raum aber auch eben zulassen mit den Fehlern, die passieren. Und ich glaube, auch eben, wenn ihr auf dem Land unterwegs wart, da kamt ihr auch mal mit dem blauen Fleck zurück und wart vielleicht auch mal nicht ganz pünktlich wie abgesprochen und lauter so Geschichten da.
Einiges, ja.
Ja. Ja, ich danke dir sehr, Herbert, für dieses Gespräch.
Danke dir. Das war ein schönes Gespräch, hat mir auch gefallen.
Super. Danke. Ich bin ganz happy, das war wirklich ein sehr schönes Gespräch und ja, ich glaube gerade dieser Punkt, was war früher besser oder nicht oder die Gefahren, wir können das mitnehmen, was für uns passt und ja, für unsere Kinder ist es vielleicht nicht mehr die Realität, auf riesigem Land rumzuspringen, aber diesen Impuls mitzunehmen, dieses Wachsen, dieses Fehlermachen, die eigene Wirksamkeit auszuprobieren, das empfinde ich auch als wahnsinnig wichtig, dass unsere Kinder erfahren, ich kann etwas und ich darf Fehler machen. Ein wichtiger Impuls für die Wackelzahnzeit unserer Kinder. Dafür brauchen wir Klarheit und Vertrauen. Und ich weiß, dass viele da oder auch über andere Sachen immer wieder im Alltag stolpern. Und daher nochmal die Erinnerung, merke dir den 15. April vor oder die Woche ab dem 15. April, da schenke ich dir wieder meine beliebte Stolpersteinwoche. Ich glaube, das letzte Jahr waren über 1000 Familien mit dabei. Ich wirtschafte mein Jahr so, dass ich einmal im Jahr dieses Geschenk machen kann. Und einfach alle, die mitmachen wollen, für 0 Cent dabei sein können und eine Woche intensiv mit mir zusammenzuarbeiten. Trag dich gerne in Newsletter ein, dann bekommst du alle Infos dazu. Jetzt wünsche ich dir eine große Portion Vertrauen und Sicherheit, um die Impulse, die du dir mitnehmen konntest aus diesem Gespräch, mit in deinen Familienalltag